Guten Tag und hallo, hier ist wieder eine neue Folge vom Videosit Podcast. Diesmal hoffentlich ohne technische Probleme. Okay, genau. Heute haben wir eine Folge vor über die Schlafparalyse und Traumerinnerungen. Hatten wir beides noch nicht so viel in den anderen Folgen und deswegen dachten wir, es wird mal Zeit.
Genau, eine besonders lange Folge, weil zwei Themen doppelt hält besser, ne?
Ja.
Gut. Warum auch nicht mal?
Ja, wir würden mit der Schlafparalyse anfangen. Und zwar müssen wir am Anfang erstmal so eine Art Disclaimer vorwegsetzen. Oder ich meine, das liest man überall immer wieder. Leute, die Angst vor der Schlafparalyse haben, die die Schlafparalyse erleben und nicht wissen, was es ist und denken, sie sind krank. Zuerst einmal, die Schlafparalyse ist vollkommen natürlich. Das heißt, sie tritt wirklich bei einem gesunden Menschen immer auf und sie ist auch vollständig harmlos. Also das ist...
Immer im REM-Schlaf, ja, sollte man sagen.
Ja, genau, aber sie tritt halt bei jedem Menschen wirklich auf, wenn er gesund ist. Ja.
Genau. Ja, also soweit ist Schlafparalyse eigentlich erstmal nichts Besonderes, weil im REM-Schlaf, wie gesagt, der Körper immer sehr regungslos ist, die äußere Muskulatur quasi paralysiert ist. Aber das bekommt man halt nicht mit, wenn man schläft. Von daher ist es, wenn man das miterlebt, dann doch wieder was Besonderes, zumindest für denjenigen, der das ja nicht gewohnt ist, sag ich mal. Warum ist das ein Thema für Klarträumer?
Ja, ich würde es vorher noch mal ein bisschen genauer erklären.
Hau rein.
Und zwar handelt es sich bei der Schlafparalyse um eine natürliche Funktion des Körpers, um zu verhindern, dass man während des Schlafs um sich schlägt. So, man soll während des Schlafs halt möglichst ruhig liegen, damit man nicht aus dem Bett fällt. Und wenn man träumt und wilde Träume hat, dann könnte es halt passieren, dass man die Bewegung des Traumes auf den realen Körper überträgt und somit dann wirklich um sich schlägt. Genau.
Ja, also es sind mehr oder weniger die Bewegungen, die man dann in den Träumen, die man typischerweise im REM-Schlaf hat, eben auch mit dem Traumkörper ausführt. Es müssen nicht exakt die Bewegungen sein, aber im Prinzip, wenn man rennt und springt und dabei eigentlich im Bett liegt, kann man sich ja vorstellen, dass das nicht so praktisch ist. Es gibt eine Krankheit, bei der man bei der das ausgesetzt ist, diese Schlafparalyse, und dann hat man solche Probleme. Von daher gibt es auch zum Beispiel Videos, bei denen man sich anschauen kann, wie unpraktisch das ist.
Ja, das ist aus folgendem Grund ein Thema für Klarträumer, weil es mehrere Techniken gibt, mit denen man diese Schlafparalyse mehr oder minder bewusst erlebt. Und gleichzeitig kann das bewusste Erleben der Schlafparalyse auch ein Nebeneffekt des Klarträumens sein. Das ist einer der Gründe, warum viele Menschen Angst vorm Klarträumen haben und auch andere Leute davor warnen. Dazu muss man aber sagen, dass es, wie eben schon gesagt, eigentlich totaler Schwachsinn ist. Denn diese Schlafparalyse ist vollkommen harmlos und da wird viel reininterpretiert, weil es mitunter eine sehr unbekannte Erfahrung sein kann. Gerade wenn man nicht weiß, worum es sich handelt, dann kann man in Angstzustände versetzt werden. Und dadurch entstehen dann solche Theorien wie, dass man von Dämonen besessen ist, dass es Aliens gibt, die einen lähmen, oder fünfdimensionale Wesen lese ich hier gerade. Ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht kann Steve das genauer erklären.
Ja, gleich. Ich noch einen kleinen Schritt zurück. Das Ziel, die Schlafparalyse herbeizuführen, das manche Klarträumer verfolgen, dahinter steckt halt die Idee, dass wenn man erstmal, soweit ist das sozusagen, der Körper eingeschlafen ist, aber der Geist noch wach ist, dass man und man selbst halt noch bewusst ist, dass man dann auch besonders leicht in den Traum einsteigen kann, mit sehr wenig Aufwand, dass man quasi aufmerksam bewusst bleibt beim Einschlafen und sozusagen abwartet, bis der Körper eingeschlafen ist, die Schlafparalyse eingetreten ist, Und dann startet man quasi in Klartraum direkt. Das ist eine Variante, wie man Wild angehen kann. Ich würde sagen, nicht die mit den besten Erfolgschancen. Aber wenn man das vielleicht auch jahrelang übt, dann kann das durchaus so weit kommen, dass man da sehr gut drin wird und dann, ja, wie man so sagt, auf Befehlen Klartraum herbeiführen kann, vorausgesetzt, man ist müde genug. Das gibt zumindest einige Beispiele, wo das so geklappt zu haben scheint.
Ich würde grundsätzlich sagen, dass fast jeder Wild eine Schlafparalyse irgendwie wenigstens implizit einsetzt. Es kann sein, dass man sie gar nicht bemerkt, aber ich glaube, bei jedem Wild kommt man kurz in einen Zustand der Schlafparalyse, bevor man wirklich eingeschlafen ist.
Ja, also sicherlich kommt man zu dem Zustand, weil der Klartraum ja sehr wahrscheinlich im REM-Schlaf stattfinden wird. Aber es gibt ja auch die Wilds, wo man durchaus so kurze Erinnerungslücken hat und dann zwar das Gefühl hat, direkt am Anfang vom Traum bewusst gewesen zu sein, aber während der Einschlafphase halt trotzdem so einen Aussetzer hatte. Das ist ja auch immer noch ein Wild und dann hat man nicht genau miterlebt, wie man eingeschlafen ist und somit wohl auch die Paralyse, den Eintritt der Paralyse nicht miterlebt, aber im Prinzip gehört es natürlich immer zum Klartraum dazu, ja.
Genau. Deswegen, also trotz der ganzen negativen Erfahrungsberichte, die ihr vielleicht lesen könnt von Leuten, die keine Ahnung haben, solltet ihr diese Schlafparalyse als das Tor zum Traum oder zum Klartraum sehen.
Also die negativen Erlebnisse, die damit zusammenhängen, es kommt auch darauf an, wo man auf das Thema zum ersten Mal stößt. In der geschlossenen Klartraum-Community, sage ich mal, ist das eher ein problematisches Thema. Da ist die Beschreibung wohl so ähnlich, wie wir die jetzt angefangen haben. Aber es gibt halt auch Leute, die so eine Einführung nicht bekommen haben und das einfach mal erlebt haben. Muss man sich vorstellen, es tritt auch häufig beim Aufwachen auf, nach dem Schlaf, dass man quasi aufwacht und die Augen öffnet und denkt, man ist aufgewacht vielleicht zuerst, aber man kann sich dann nicht bewegen, weiß nicht warum. Und da man sich noch in so einem Halbschlaf- oder Traumzustand befindet, treten auch häufig Halluzinationen auf, die, würde ich mal sagen, sich nicht grundlegend von dem unterscheiden, was man vor dem Aufwachen erlebt hat. Nur beim Schlafen nennt man es halt Träume und wenn man wach ist, sind es Halluzinationen. Klingt gleich viel unangenehmer, ne? Ja, man kann sich nicht bewegen, hat eventuelle Halluzinationen, kriegt Angst, eventuell sogar Panik, was wiederum negative Halluzinationen hervorruft und das Ganze verstärkt. Und ja, da gibt's halt ein paar Sachen, die besonders häufig auftreten, wie dass man Drücken auf der Brust spürt, Atemschwierigkeiten hat oder die Anwesenheit von irgendeinem Wesen spürt oder ein Wesen sieht, das meistens auch nicht so direkt erkannt werden kann als eine Person oder so. Also häufig dann als ja ein Wesen wahrgenommen wird. Man weiß nicht so genau, was das ist und überhaupt ist das ein merkwürdiger Zustand. Man kann sich nicht bewegen und alles sehr komisch. Und da fallen viele, wenn sie nicht wissen, was es damit auf sich hat, in so einen Angstzustand und das verstärkt das Ganze nochmal. Und da gibt es durchaus ein paar Horrorgeschichten, die man im Netz lesen kann, die wahrscheinlich auch durchs Weitererzählen verschlimmert werden. Aber ich nehme an, dass es durchaus sehr, sehr negative Erfahrungen dadurch gibt, die aber im Endeffekt nur darauf zurückzuführen sind, dass man halt in dem Moment nicht wusste, was gerade mit einem vor sich geht und dass es ungefährlich ist und dass es nach kurzer Zeit, ein paar Sekunden oder spätestens ein paar Minuten, was aber schon lang wäre, wieder vorbeigeht.
Ja, also die Schlafparalyse lässt sich auch sehr gut einfach kontrollieren. Wenn ihr möchtet, dass sie aufhört, schafft ihr es auch ganz einfach eigentlich daraus auszubrechen. Wenn ihr sie verstärken möchtet, dann müsst ihr in dieses Gefühl eintauchen und dann bewegt ihr euch meistens in Richtung Schlaf. Wenn ihr sie beenden wollt, dann bewegt ihr euch in Richtung Aufwachen. Das heißt, ihr müsst euch vorher vielleicht am besten das Ziel setzen, ich möchte jetzt eine Schlafparalyse bewusst herbeiführen und dann vorher schon überlegen, was möchte ich damit anfangen. Möchte ich einfach nur mal wissen, wie es ist? dann ist vielleicht der leichtere Weg, sofort wieder rauszugehen. Das gibt euch auch eine gewisse Sicherheit, damit ihr nicht in Panik geratet. Das kann nämlich durchaus passieren, eine Frage. Aber es gibt halt keinen Grund zur Panik. Und dadurch, oder dass die Erfahrungsberichte so negativ sind, sehe ich, also ich sehe da den einzigen Grund für, dass es halt eine befremdliche und seltsame Situation ist. Würde jeder wissen, was die Schlafparalyse ist, wären die negativen Erfahrungen vermutlich viel weniger. Und die Durchschnittserfahrung wäre vermutlich positiv. Also das solltet ihr euch vielleicht merken, wenn ihr es bewusst herbeiführt. Macht euch vorher einen Plan, wohin wollt ihr? Wollt ihr es als Einstieg zum Klartraum nutzen? Dann müsst ihr euch in dieses Gefühl einsinken lassen und müsst ihr versuchen, immer noch weiter in den Schlaf zu rücken. Aber trotzdem könnt ihr natürlich auch so ein bisschen rumexperimentieren, gucken, ob ihr euch bewegen könnt. Das kann hinderlich für ein Wild sein, aber also für ein Wild, aber es ist ganz gut, das mal auszuprobieren, ob man überhaupt schon in der Schlafparalyse ist. Denn viele Menschen spüren ein Kribbeln, wenn sie rumliegen, weil der Körper irgendwie langsam einschläft. Und sagen, boah, ich habe eine Schlafparalyse gespürt. Aber das Kribbeln hat überhaupt nichts mit der Schlafparalyse.
Das ist ein wichtiger Hinweis, ja.
Also die Schlafparalyse ist es wirklich nur, wenn man sich nicht mehr bewegen kann.
Genau. Ja, da höre ich auch oder lese ich auch öfter mal zum Beispiel, dass man die Schlafparalyse aufgelöst hat, indem man sich bewegt hat. Das ergibt wenig Sinn. Also wenn man das getan hat, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man nicht paralysiert war, weil sonst hätte man sich nicht bewegen können. Wobei andererseits, es gibt so ein paar Ansätze, wie man ja die Schlafparalyse auflöst, wenn man sie bewusst miterlebt. Und einer davon ist, ja, sich besonders heftig zu bewegen. Nicht, was viele halt, gerade wenn sie Angst haben, versuchen, wenn sie merken, bewegen geht, nicht stärker versuchen, sondern eher so ruckartig mit dem ganzen Körper zusammenzucken. So ein schlagartiges, übertriebenes, was einen wahrscheinlich verletzen würde, wenn man sich wirklich bewegen könnte. Aber in dem Fall dann halt eher dazu führt, dass man ganz leicht zuckt und es ist vorbei. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt andere Ansätze, wie konstant mit den Augen rollen, mit dem kleinen mit dem Zehen wackeln oder so. Was gibt's noch so? Naja, es gibt verschiedene Ansätze, die alle keinen wirklichen wissenschaftlichen, physiologischen Hintergrund haben, aber halt so, manche Leute haben die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert. Das Wichtige ist halt eigentlich nur, dass man, wenn man so wirklich da raus will, weil man zum Beispiel Angst bekommt, dass man halt ruhig bleibt und am besten sich klar macht, ja, was Zustand bedeutet und dass es kein Problem ist. Und das ganz normale Teil vom Schlafen ist, das kann man dann einfach auflösen. Also auch gedanklich schon.
Genau. Eine wichtige Sache ist auch, was wir vergessen haben, dass nicht der ganze Körper gelähmt ist. Das wäre euer Tod. Also, wenn der ganze Körper gelähmt ist, seid ihr einfach tot. Ihr könnt noch die Augen bewegen in dem Moment. Ja, im Allgemeinen, also theoretisch sind die Augen hier nicht gelähmt. Die sind ja nicht von der Schlafparalyse betroffen. Genauso wie die Atmung. Also das sind Atmung und Augenbewegung sind die Muskeln, die ihr bewusst beeinflussen könnt, ohne dass... Ja, Herzschlag kannst du nicht bewusst beeinflussen.
Nee, aber...
Hoffe ich. Also genau, Augen und Atmung. Ja, genau, das wäre ratsam. Ja, die Atmung und die Augenbewegung könnt ihr noch weiterhin beeinflussen und das sind dann auch vielleicht die Schlüssel, um die Schlafparalyse aufzulösen. Ich kann mir vorstellen, dass die Luft anhalten auch für einen Adrenalinschub sorgt und ihr dann aufwacht. Aber ich will es euch nicht ans Herz legen, wenn ihr schon noch nicht alles andere ausprobiert habt. Denn wer weiß, vielleicht bekommt ihr keinen Adrenalin. Oh. Und dann habt ihr halt zu lange die Luft angehalten und werdet bewusstlos und keine Ahnung.
Da hätte ich jetzt keine Bedenken. Aber interessanterweise ist der Tipp eigentlich eher gegenteilig, ruhig zu atmen oder flach zu atmen.
Echt?
Ist auch eine dieser Techniken wie Augenrollen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Irgendjemand hat wohl die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert. Andere haben es auch ausprobiert und mindestens manche davon haben auch die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert.
Ich glaube, diese Techniken sind hauptsächlich dafür gut, um einem die Kontrolle über den Körper zurück zu suggerieren. Weil man ja merkt, oh, ich kann noch die Atmung bewegen, ich kann noch die Augen bewegen. Da merkt man, ich habe ja noch Kontrolle. Und dann hat man viel mehr Zeit aufzuwachen, ohne dass man in Panik gerät.
Ich denke auch, dass es eher die Herbeiführung von so einem, der richtigen Einstellung ist, eine psychologische Technik ist, keine physiologische. Zu dem Begriff Schlafparalyse könnte man noch was sagen. Das ist im Deutschen eher weniger ein Problem, weil ja, Schlafparalyse halt der übliche Begriff dafür ist. Und das war es im Prinzip auch schon. Aber gerade im Englischen gibt es ja eher mal die Verwirrung. Und manchen Leuten ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Schlafparalyse und Schlafatonie. Wobei die Atonie das ist, was üblicherweise halt im REM-Schlaf auftritt, ganz normal. Und die Schlafparalyse dann entweder als Krankheit, weil es besonders häufig auftritt, oder als einmaliges oder seltenes Erlebnis beim Aufwachen zum Beispiel oder Einschlafen. Ja, aber im Deutschen ist das, wie gesagt, Schlafparalyse reicht eigentlich. Schlaflähmung, Traumparalyse selten auch. Und der Begriff der Hypnagogie kommt da auch noch ins Spiel, fälschlicherweise meiner Meinung nach, aber es ist halt, ja, zur Hypnagogie haben wir, glaube ich, in einer anderen Folge schon ausführlicher was erzählt, der Zustand beim Einschlafen, wo man noch nicht so richtig im Traum oder nicht so richtig eingeschlafen ist. Die Träume, die man da hat, die hypnagoge Träume, werden auch hypnagoge Halluzinationen genannt, weil man halt eigentlich noch so halb wach ist. Und ja, das ist dann auch der, ich sag mal so, der Moment, wo frühestens die Schlafparalyse einsetzen kann, wenn man halt am Einschlafen ist. Und gegenteilige dann beim Aufwachen, Hypnopompe, Halluzinationen, werden dann von Laien oft oder manchmal zumindest mit den Schlafparalyse-Erlebnissen gleichgesetzt, wobei der Begriff halt eigentlich was anderes ist. Aber ja, sollte man dazu wissen, dass man da nicht durcheinander kommt, wenn man sich da mehr anliest, gerade in Foren oder auf Reddit habe ich gemerkt, dass es öfter mal zu Verwechslungen kommt und dann gibt es Leute, die darauf hinweisen, hier benutzt den Begriff falsch, das heißt Schlafatonie, wenn es das reguläre Vorkommen ist, und dann gibt es Leute, die versuchen das Gleiche, verwechseln aber selber die Begriffe und dann wird es echt kompliziert. Aber ja, im Deutschen ist das schön einfach.
Ja, genau. Dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen von unseren eigenen Erlebnissen berichten. Und zwar habe ich schon 2 oder 3 Erlebnisse, vielleicht sogar mehr, mit der Schlafparalyse. Davon waren 2 sehr intensiv, würde ich sagen. Die waren auch so, wie man sie in den Beschreibungen liest. Also lag ich dann, hatte schon ein sehr unangenehmes Gefühl, muss ich sagen. Das heißt sehr unangenehm. Also ich wusste, womit ich es zu tun hatte. Ich wusste, dass ich nichts zu befürchten hatte. Aber dazu muss man sagen, dass ich halt auch sehr geräuschempfindlich bin und gerade wenn es dunkel ist, steigert sich meine Geräuschempfindlichkeit auch wirklich. Und dann lag ich da im Bett, hatte die Augen zu und dann höre ich diesen lauten Knall und also ich war vorher schon in der Schlafparalyse, ich habe das gemerkt, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte, habe gemerkt, gleich schlafe ich ein und höre ich diesen lauten Knall und ich glaube, es war sogar ein Schrei dazwischendurch. Das waren dann die Hypnagogen-Halluzinationen, beziehungsweise Hypnagogen-Sinneseindrücke. Und das hat mich echt sehr mitgenommen und deswegen musste ich dann da die Schlafparalyse unterbrechen. Und eine andere Situation war ähnlich. Da hatte ich allerdings keine akustischen Wahrnehmungen, sondern da lag ich dann halt rum und hatte ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich das auch nicht gerade angenehm. Und die anderen Situationen habe ich nicht bewusst wahrgenommen, wirklich. Also ich war mit Sicherheit in der Schlafparalyse, aber ich bin da einfach, ohne es wirklich zu merken, direkt in den Traum reingegangen. Und das hat auch wunderbar funktioniert.
Ja, cool. Also es stimmt auch, wenn man erstmal, ich sag mal, stabil in dem Zustand der Schlafparalyse ist und noch bewusst ist oder beim Aufwachen wieder bewusst ist, dann ist es wirklich einfach, in den Klartraum einzusteigen, weil im Prinzip braucht man nur noch die Augen zumachen, falls sie offen sind, und losträumen, quasi sich was vorstellen, man ist da. So ist zumindest meine Erfahrung, dass es wirklich so einfach ist. Ich erzähle gleich von meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe nur gerade noch dran gedacht, ich sollte noch was zu fünfdimensionalen Wesen erzählen. Ne? Ja, das die Schlafparalyse-Erfahrungen sind halt, weil sowas es kennt nicht jeder, dass es das gibt und dass sowas vorkommt und ist ja nicht so selten, dass was wirklich Außergewöhnliches ist, aber ja, es kommt im Smalltalk nicht auf und ansonsten ist halt auch irgendwie was im Allgemeinwissen nicht vorkommt und deswegen haben halt Leute, die so eine Erfahrung machen, interpretieren das sehr unterschiedlich. Vor allem früher, heute auch noch bei sehr religiösen oder ich sag mal fanatisch religiösen Leuten wird das so oder wurde früher mehr das so interpretiert, dass dieses Drücken auf der Brust von einem Dämon ist, der da drauf sitzt und wahlweise sich da festgesetzt hat und versucht, den Körper einzudringen oder einen umzubringen oder was auch immer. Was halt auch immer man für Vorstellungen von Dämonen hat. Später, also so in den 70ern, 80ern, 90ern, ich denke eher in den 80ern, 90ern, war das besonders häufig, oder wird auch heute noch häufig als Besuch von Aliens interpretiert, weil man halt diese Anwesenheit von Wesen spürt oder vielleicht auch einen Umriss sieht oder so. Und das sieht nicht wirklich aus wie ein Mensch, weil man weiß, wie ein Mensch aussieht. Wenn man einen Mensch sieht, dann weiß man das sofort, auch wenn man denjenigen nicht erkennen kann, der vielleicht verschwommen ist oder so. Es ist halt nur irgendwas da und manchmal ist es ein schwarzer Fleck oder ein Wesen mit einem halben Körper ohne Gesicht oder oft eben auch nur dass gespürt wird, dass jemand da ist. Und das wird dann halt von Menschen, die glauben, dass solche Alienbesuche stattfinden, als solches interpretiert. Oder, weil man sich nicht anders erklären kann, glaubt man ab dann dran, dass solche Besuche stattfinden, weil man hat es ja selbst erlebt. Und je nachdem, was man halt für Glauben hat und was für Dinge man gehört oder gelesen hat, werden die Sachen unterschiedlich interpretiert. Und der Esoterikern gibt es ja diese Vorstellung, dass es oder unter manchen Esoterikern, dass es unterschiedliche Dimensionen gibt und es Wesen gibt, die 5, 6 Dimensionen wahrnehmen können und in diesen Dimensionen leben, wird es dann umgangssprachlich ausgedrückt. Und ja, weil diese Vorstellung halt sehr undefiniert ist und alles implizieren kann, alles mit in dieser Theorie aufgenommen werden kann, gehen natürlich auch Schlafparalyse-Erfahrungen da rein, wenn man sonst keine Erklärung dafür hat, aber an solche Wesen glaubt. Dann war das halt ein Besuch aus einer anderen Dimension. Ja, da wollte ich einfach nur ein bisschen klar machen, dass halt dieses Erlebnis, wenn es nicht anders erklärt werden kann, dass da alles Mögliche reininterpretiert wird. Und es ist mittlerweile nicht so schlecht wissenschaftlich untersucht. Man weiß ein bisschen, was im Gehirn vor sich geht. Man kann Teile dieser Erfahrung auch künstlich auslösen. Oder man kann auch Schlafparalyse-Erfahrungen auslösen mit mehreren Versuchen. Und ja, es ist hat nicht mehr dieses dämonische oder übernatürliche, wie als man überhaupt nichts damit anfangen konnte, das überhaupt nicht erklären konnte. Aber ja, wer sich nicht damit beschäftigt hat, der hat da eben unterschiedliche Erklärungen dafür. Aber wir waren ja eigentlich schon beim Erzählen unserer eigenen Erlebnisse. Also ich fange mal da an, wo ich auch angefangen habe wahrzunehmen oder wo es mir bewusst wurde, dass es sich dabei um Schlafparalyse-Erlebnisse handelt. Das war, ja, als ich schon mich einige Jahre mit Klartraum beschäftigt habe und unterschiedlichsten Techniken ausprobiert habe. Zu der Zeit nichts Bestimmtes, einfach nur so RCs und Realität hinterfragen, mehr schlecht als recht. Aber es war eine Phase, wo ich meine Träume zuverlässig aufgeschrieben habe und mich durchaus damit beschäftigt habe und Ziele verfolgt habe in Klarträumen. Und ja, da bin ich dann einmal aufgewacht und konnte mich nicht bewegen. Und es hat sich merkwürdig angefühlt, aber ich kam dann gleich drauf, das ist so eine Schlafparalyse, jetzt kann ich das auch endlich mal miterleben und weiß, wovon die Leute reden. Das war also in dem Moment eine positive Einstellung dazu und das ist dann auch geblieben, weil es ziemlich Spaß gemacht hat, zu beobachten, was passiert, wenn man... Also es war auch ein Zustand, in dem ich sehr leicht halluzinieren konnte. Ich konnte mir Sachen vorstellen und dann... Es war nicht, als wären sie physisch da, aber ich konnte mir jemanden vorstellen und der war wie da und ähnlich wie im Traum, nur einfacher eigentlich, zuverlässiger. Und ich habe Erfahrungen gesammelt, wie das ist, wenn man sich bewegt, ohne sich zu bewegen. Das fand ich sehr spannend, weil ich in dem Zustand eigentlich nie das Gefühl habe, irgendwie ans Bett gefesselt zu sein oder so, dass ich davon abgehalten werde, mich zu bewegen, sondern ich habe halt zum Beispiel meinen Arm hochgehoben und der Arm ist nicht hochgegangen, aber es hat sich nicht so angefühlt, als würde er runtergedrückt werden oder würde irgendwo dagegen stoßen oder so, sondern ist halt einfach nicht hochgegangen. Und somit fühlt sich das an, als würde er hochgehen. Und da ich in dem Zustand sehr leicht halluzinieren konnte, konnte ich mir auch vorstellen, dass er hochgeht. Aber sobald ich hingestellt, also es hat sich, wenn ich es mir das vorgestellt hat, auch 100% so angefühlt, als hätte ich einen Arm hochgehoben, inklusive dem Gewicht, dass er schwerkraftmäßig nach unten gezogen wird. Aber sobald ich hingeschaut habe, habe ich halt gesehen, dass er nicht oben ist. Und dann hat sich das... ist schwer zu erklären, aber es hat sich innerhalb von so einer halben Sekunde dann im Kopf alles wieder zurückgedreht. Ah, nee, er ist doch nicht oben. Und er ist zurückgegangen quasi. Das ist so ein Beispiel vom Arm hochheben. Und da ich bin zum Beispiel, habe die Augen zugemacht, bin aus dem Bett aufgestiegen, ein paar Meter gegangen, habe die Augen aufgemacht. Das war ein geiler Schock, weil ich habe gespürt, wie ich aufgestanden bin und mich bewegt habe. Und ich wusste, dass ich mich quasi rumgedreht habe, aufrecht gestellt habe. Und in dem Moment, wo ich die Augen aufgemacht habe, habe ich halt ein Bild bekommen, das vom Gehirn so interpretiert wurde, als würde ich stehen. Aber ich habe noch gelegen. Also es war somit verdreht. Und mein Gehirn hat dann 2-3 Sekunden gebraucht, das richtig zu interpretieren. Und solange das nicht umgesprungen ist quasi, sieht das sehr merkwürdig aus, weil das Licht aus der falschen Richtung kommt und die Sachen zur Seite hängen, also zur Seite nach unten quasi. Und das, ja, das war schon sehr lustig. Das habe ich dann auch öfter gemacht, weil das noch zweimal vorkam, dass ich so aufgewacht bin. Also man kann da schöne Experimente anstellen. Und ja, ich habe da auch verschiedene Sachen ausprobiert, wie man das auflösen kann. Dummerweise ziemlich bald, weil eigentlich hätte ich den Zustand noch nutzen können für einen Klartraum. Aber es ist dann in den nächsten Tagen noch zweimal aufgetreten und da habe ich dann als erstes das mit dem Klartraum einsteigen ausprobiert und ja, so wie ich eben schon kurz gesagt hatte, Augen zumachen, an irgendwas, an einen Ort denken, spüren, dass man da ist und man ist da. So einfach ist mir das gefallen. Das dritte Mal war ein bisschen anders. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass es stockdunkel war, also wenig Mondlicht und ich habe auch nicht, ich habe andersrum gelegen, vom Fenster weggeschaut und da hatte ich auch diese typische oder vermutlich typische Erfahrung von einem anwesenden Wesen und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, so einen schwarzen Umriss von jemandem, der an der Tür steht, ist die Stimmung so ein bisschen umgeschwungen. Und ja, sehr, sehr, es war eine Art Angst und es hat auf jeden Fall keinen Spaß mehr gemacht in dem Moment. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, aber das ist doch genau das, was ich den Leuten immer sag. Positiv bleiben, dann verschlimmern sich die Halluzinationen auch nicht. Und habe mir gedacht, weißt du was, greif mich doch an, nimm mich doch auseinander, ich weiß, dass es nicht echt ist. Und das Ding rennt auf mich zu und quasi in dem Moment, wo es auf mich draufgeprallt wäre, bin ich aufgewacht. Wie so schlagartig, wie man das aus dem Albtraum kennt, aber es war kein Albtraum, sondern eine interessante Erfahrung. Achso, das zweite Mal habe ich jetzt eigentlich übersprungen ein bisschen. Beim zweiten Mal hat es ein bisschen länger angedauert. Ich war in 6 oder 7 Klarträumen, also die meisten kurz, einer etwas länger. Und bin halt immer wieder in der Schlafparalyse aufgewacht und da wieder rein. Und dann beim 6. oder 7. Mal, könnten auch 5 gewesen, dann müsste ich nochmal nachschauen, habe ich das Gefühl gehabt von das geht jetzt ewig so weiter. Ich kann nicht mehr aufwachen. Und obwohl ich genau wusste, dass es nicht realistisch ist, dass ich nie wieder aufwache. Und ich habe auch schon davon gelesen, dass andere das Gefühl hatten. Und ich dachte so, ja, vielleicht hat man das Gefühl in dem Moment, aber man weiß ja, dass es nicht so ist. Also wo ist das Problem? Aber ich hatte wirklich das Gefühl in dem Moment, es könnte sein, dass das für immer ist. Und ich konzentriere mich jetzt lieber mal darauf, aufzuwachen. Und damit das zu Ende ist und das Gefühl weggeht, hauptsächlich deswegen. Und habe verschiedene Varianten ausprobiert, die ich gelesen hatte, mit Augenrollen und Zähnen wackeln, und hat nichts funktioniert, außer dieses Zusammenzucken. Das hat zuverlässig funktioniert. Zuverlässig im Sinne von beim ersten Mal, wo ich es viel zu früh probiert habe, und dann beim zweiten Mal, nachdem ich andere Sachen probiert hatte. Ja, und als ich diese drei Erlebnisse hatte, da ist mir dann auch klar geworden, dass ich die schon öfter hatte beim Einschlafen. Nämlich, wenn ich FILD oder andere Welltechniken, aber FILD mache ich öfter, ausprobiert habe und eigentlich dann schon so eingeschlafen bin. Und ich weiß, da wo ich mich befinde, das ist nicht mehr mein Bett. Und eigentlich bin ich schon im Traum und... Aber ich kann mich nicht bewegen. Nicht so richtig. Ich kann mich bewegen, aber dann bin ich wieder doch zurück. Und dann habe ich mich auch wieder in meinem Bett gesehen, obwohl ich schon im Traum war, ohne aufgewacht zu sein. Ich wusste schon noch, dass ich träume, so intuitiv. Aber das hatte ich ein paar Mal, also öfter als diese dreimal. Ich weiß nicht, wie oft. Vielleicht 10, 15 Mal oder so. Und ich hatte das nie als Schlafparalyse interpretiert. Aber dieses sich nicht bewegen können, habe ich mir halt damals anders vorgestellt. Ich dachte, dass man dann, ja, dass sich so anfühlt, als wäre man ans Bett gefesselt oder besonders schwer oder was weiß ich. Und weil ich das nicht hatte, bin ich nie auf die Idee gekommen, dass es sich dabei um typische Schlafparalyse-Erlebnisse handeln könnte. Vor allem, weil sie auch so positiv waren. Ich hatte da keine Monster oder so. Wobei einmal hatte ich sowas wie ein, weiß nicht, Zombie-Monster. Aber gut, das habe ich halt als Trauminhalt interpretiert. Und ja, also wie gesagt, es kommt halt immer auf die Einstellung an, die man so hat, wie man das dann wahrnimmt. Und das bestimmt, ob das ein positives oder negatives Erlebnis wird. Alle meine Erfahrungen damit, würde ich sagen, waren positiv. Obwohl ich halt einmal auch dieses Angstgefühl hatte. Ich war dann froh, als ich aufgewacht war, habe mir aber sofort danach gedacht, wie dumm war das denn bitte? Ich hätte noch meinen Klartraum können. Aber ja, trotzdem ein positives Erlebnis.
Ja, ich glaube, das war es jetzt soweit zur Schlafparalyse. Wenn nicht, dann unterbrich mich bitte.
Nein, ich habe noch einen Punkt. Also zur Forschung zur Schlafparalyse hatte ich jetzt kurz schon gesagt, die ist mittlerweile schon insofern besser erforscht, dass man bisschen weiß, wo es neurologisch herkommt und so, und wie normal das ist und wie ja, und viele Berichte gesammelt wurden und untersucht wurden. Aber ich finde, da könnte noch viel geforscht werden, auch im Zusammenhang auf Klarträume, weil das ja, wie gesagt, ein Zustand ist, den Leute herbeiführen wollen, aber sie wissen nicht wirklich, was die besten Bedingungen sind, um das herbeizuführen. Und es wird immer wieder als negatives Erlebnis beschrieben, aber in der Community dann doch eher als positives. Und dann gibt's auch Übergänge, aber ich würde eigentlich schon gern mal mehr, zumindest Umfragen, einfache Sachen sehen, wann die Leute das erleben, unter welchen Bedingungen, wobei das jetzt schon ein Punkt ist, der auch untersucht wurde, aber es könnte noch viel, viel weiter gehen. Und wie die Leute das wahrnehmen und was sie damit anfangen, das würde mich mal interessieren, rein aus Interesse. Also wenn die aktuelle Umfrage auf Bilocid irgendwann mal ihr Ende findet, dann will ich da auch mal was dazu machen. Zumindest eine einfache Umfrage. Ja, und eine Sache, die meines Wissens auch überhaupt nicht untersucht ist, zumindest habe ich nie was dazu gesehen, falls es dazu Studien gibt, würde mich das sehr interessieren, ist die Frage, ob man in dem Zustand wirklich oder zumindest typischerweise wirklich halb wach ist und seine Umgebung sieht und wahrnimmt mit den offenen Augen, weil so wie man da halluzinieren kann, unter Umständen, kann das natürlich auch sein, dass man sich eigentlich in relativ normalen Traum befindet und den einfach so wahrnimmt, als wäre man wach. Das ist ja nichts Besonderes, ein Traum, den man so wahrnimmt, als wäre man wach. Man denkt da zwar viel mehr, wie wenn man wach ist, im Vergleich zum üblichen Trübtraum. Und man weiß irgendwie, auch wenn man sich die Frage stellt, träume ich oder wache ich? Nee, ich bin in der Schlafparalyse, das ist eindeutig. Aber gibt es wirklich Beweise dafür, dass man die Augen offen hat? Ich habe zum Beispiel, ist jetzt nur eine einfache Anekdote und keine Ahnung, aber von einem Typ gelesen, der von seiner Freundin direkt nachdem er aus der Schlafparalyse aufgewacht ist, von seinem Erlebnis erzählt hat und die lag wach nebendran und war sich sicher, dass er nicht die Augen offen hatte. Und er war sich sicher, dass er sie gesehen hat und das Zimmer gesehen hat. Also zumindest ist es vorstellbar, dass das Ganze nur geträumt ist. Von meinem ersten Schlafparalyse-Erlebnis beim Aufwachen, da war das so, dass ich nur ein Stück von der Wand und von meinem Kopfkissen gesehen habe, weil ich mich ja nicht bewegen konnte. Ich konnte zwar die Augen hin und her rollen und dann noch ein bisschen mehr von der Wand sehen und die Ecke vom Fenster, wenn ich weit runtergeschaut habe, aber im Prinzip lag ich so im Kopfkissen und habe nicht viel gesehen. Dann 10 Minuten, nachdem ich angefangen habe, das Ganze aufzuschreiben, also als ich dann fertig aufgewacht war, ich weiß nicht, irgendwie kam mir so schlagartig ein Gedanke im Moment mal. Und ich habe mich nochmal rumgedreht zum Bett und da lag ein anderer Kopfkissenbezug als der, auf dem ich lag, während ich dieses Erlebnis hatte. Also ich habe das Ding minutenlang gesehen. Das Ding gibt's. Ich habe den Kopfkissenbezug, aber als ich dann ganz sicher wach war, bin ich mir auch heute noch sicher, dass es kein falsches Erwachen oder sowas war, war es ein anderer Kopfkissenbezug. Und das ist so ein eindeutiger Hinweis darauf, dass ich entweder, ja, vielleicht habe ich auch die Augen offen gehabt und die Informationen, die durch die Augen reinkamen, wurden vom Gehirn so stückelhaft verarbeitet, dass ich mir den falschen Bezug vorgestellt habe, auch möglich. Aber es könnte genauso gut sein, dass ich die Augen gar nicht offen hatte und das geträumt habe. Also das ist eine Frage, die mich besonders interessiert, die ich auch gerne mal erforscht sehen würde. Ist man dabei wirklich halbwach? Oder denkt man nur mehr wie im Wachen und träumt üblicherweise von dem, was man sehen und wahrnehmen würde, wenn man wach wäre, also im Bett liegend. Weil ich hatte ja auch beim Einschlafen, bei FILD-Versuchen schon Schlafparalysen, wo ich mich nicht bewegen konnte, wo ich nicht oder nur teilweise, eine zeitweise im Bett lag. Also es kann genauso gut auch woanders stattfinden und trotzdem ansonsten dasselbe Erlebnis sein. Also ja, das finde ich eine interessante Frage. Sollte man auch nicht, es wird üblicherweise behauptet, dass man die Augen bewegen kann und nicht immer öffnen und schließen kann, aber oft, dass das oft vorkommt, dass man die Augen offen zu machen kann. Aber ob das wirklich so ist, weiß man eigentlich nicht. Oder ich zumindest nicht. Wie gesagt, falls es dazu Forschung gibt, würde mich die brennend interessieren.
Gut, soweit war es das von uns zur Schlaflähmung oder Schlafparalyse. Wir haben in den Shownotes nochmal 2 Links, 2 Bilder, die das, was wir eben beschrieben haben, sehr gut darstellen, und zwar mit dieser dämonenartigen Figur auf der Brust. Und das sind Gemälde, die das ziemlich gut darstellen, und ich finde, das kann man gut anbringen. Genau, nächstes Thema. Traumerinnerung. Meine Verknüpfung zwischen diesen beiden Themen war eigentlich das Rhythm Napping, das wird mir aber leider rausgestrichen. Aber Traumerinnerung und Schlafparalyse hängen
auch noch seine Folge
echt zusammen, würde ich sagen. Und zwar, ich würde sagen, es hängt insofern zusammen, als das Aufwachen und das Einschlafen sehr wichtig für die Traumerinnerung ist. Wenn man zum Beispiel einen bewussten Einschlafprozess hat, erinnert man sich viel mehr an das, was vorm Einschlafen passiert. Wenn man einen bewussten Aufwachprozess hat, zum Beispiel aus dem Klartraum heraus, dann erinnert man sich auch viel besser an den Traum. Und das ist natürlich beides durch die Schlafparalyse verbunden. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich die Schlafparalyse als eine Art Wand sehe oder als einen Teil dieser Wand, die zwischen dem Aufwachen und dem Einschlafen, die das Aufwachen und das Einschlafen ausmachen. Und an dieser Wand scheitert häufig das Bewusstsein und die Erinnerung, weil man an dieser Stelle häufig trüb wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch deswegen für viele so schwer ist, ein WILD zu machen, weil man eben an dieser Wand scheitert. Entweder man bleibt wach oder man bleibt eben nicht wach. So, also das ist, glaube ich, die Option, die die meisten Menschen da nur haben. Und sie können nicht über diese Wand hinaus ihr Bewusstsein transportieren. Genau. Deswegen Traumerinnerung. Und zuerst, wenn ihr nur eine Sache aus dieser Folge mitnehmt, dann bitte die. Traumerinnerung ist super wichtig. Das ist mit das Wichtigste, was man für Klarträume haben kann.
Auf jeden Fall.
Also vielleicht ist ein Gehirn noch wichtiger und Schlaf auch, aber dann hört es auch auf. Dann kommt schon gleich die Traumerinnerung, die das Wichtigste wirklich für dieses Thema ist.
Dieses mit der Wand beim Wilden, das kommt von Thomas Juschak, oder? Ja. Breaking Down the Wall hat er seine Induktionstechnik genannt.
Genau. Ist auch eine ziemlich coole Technik, finde ich. Aber ist jetzt nicht so bekannt, würde ich sagen. Also eher im englischsprachigen Kreis und deutschsprachigen ist das ein bisschen unbekannter.
Ja, hat bestimmt auch damit zu tun, dass sein Buch in Deutschland nicht so verbreitet ist, weil man die Sachen hier eh nicht legal kaufen kann, um die es da hauptsächlich geht. Aber die Technik ist auch in demselben Buch drin.
Genau, also die Technik halte ich für eine sehr gute Technik. Ob man das nun unterstützen möchte mit anderen Dingen, ist eine persönliche Sache. Ich halte davon nicht so viel.
Ist auch unabhängig davon verwendbar.
Eben. Genau, als erstes könntet ihr euch daran machen, einfach die Traumerinnerung zu steigern.
Ja, warum ist die so wichtig?
Ach so, warum die wichtig
ist? Also ich würde mal sagen, prinzipiell, wenn man sich an einen Traum nicht erinnert, dann hat er einem zwar vielleicht trotzdem was gebracht, weil er im Gehirn Dinge neu vertratet hat und so weiter, aber wenn man sich wirklich mit seinen Träumen beschäftigen will, dann bringt einem Traum, an den man sich nicht erinnern kann, nichts. Und ein Klartraum, an den man sich nicht erinnern kann, der war es wahrscheinlich auch nicht wert. sich das, zumindest nicht wert, darauf hinzuarbeiten. Davon abgesehen von dieser offensichtlichen Wichtigkeit, ist es einfach auch die Steigerung der Traumerinnerung besonders hilfreich, die Klartraumrate zu steigern oder die Chance auf Klarträume zu erhöhen. Warum das jetzt genau so ist, da gibt's Erklärungen für, warum das genau so ist, würde ich sagen, kann man nicht abschließend beantworten. Aber in einem sind sich alle einig, es ist sehr wichtig, eine gute Traumerinnerung zu haben und Dinge zu tun und diese zu steigern, steigert auch die Chance auf Klarträume.
Also bei mir ist es manchmal so, dass ich tatsächlich keine Technik anwenden muss, sondern einfach nur anfange, meine Träume wieder aufzuschreiben und schon kommen die Klarträume von alleine. Nicht viele, nicht häufig, aber alleine das ist schon sehr guter Faktor. Also teilweise ein besserer Faktor als Reality-Checks oder als Wildversuche. Also das ist wirklich, Traumerinnerung ist klasse. Das ist echt das Einfachste und Beste, was ihr für Klarträume tun könnt.
Ja. Wie hieß der Franzose nochmal?
Welchen meinst du? Es gibt viele.
Marie, ich kann kein Französisch, also bitte sorry für die Aussprache schon mal, aber Marquis DHW de Saint-Denis oder so, de Saint, keine Ahnung, was ausspricht, sorry.
Meinst du Sart, oder? Der heißt nämlich auch Marquis.
Nee, keine Ahnung. Der hat im 19. Jahrhundert Träume untersucht, seine Träume vor allem, und da über Jahrzehnte Traumtagebuch geführt und ja einfach, was er halt daraus so an Forschung, an Wissen daraus sammeln konnte und Überlegungen anstellen konnte, in einem Buch veröffentlicht. Und der hat, als er damit angefangen hat, auch nicht gewusst, dass es sowas wie Klarträume gibt. Er hat das für sich quasi entdeckt, ohne jemanden zu kennen, der das schon mal erlebt hat. Und einfach nur, indem er kontinuierlich seine Träume aufgeschrieben hat und sich damit beschäftigt hat. Der hat keine andere Induktionstechnik gebraucht. Das ist ein sehr interessantes Buch, das es mittlerweile auch auf Englisch gibt. müssen wir unbedingt verlinken. Es hat nämlich ein Klarträumer aus den Niederlanden freundlicherweise übersetzt.
Ja, cool. Okay. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wie man die Traumerinnerung steigern kann. Und würde sagen, das hat zahllose Techniken oder Übungen oder was auch immer. Zunächst einmal ist das Wichtigste, um die Traumerinnerung zu steigern, seine Träume wertzuschätzen. Also sich wirklich damit zu beschäftigen, sich selbst klar zu machen, dass es wichtig ist.
Denn die Intention, sich zu erinnern.
Genau, also das ist wirklich das Wichtigste. Und wenn ihr euch abends schlafen legt, muss der letzte Gedanke von euch an die Träume gehen. Dann müsst ihr wirklich dran denken, ich möchte mir die Träume merken. Und bestenfalls, wenn ihr aufwacht, ist der erste Gedanke, den ihr habt, auch, was habe ich geträumt?
Ja, das ist auch besonders wichtig, da keine Zeit verstreichen zu lassen. Genau. Nicht erstmal aufstehen, wach werden, aufs Klo gehen, weil dann ist es weg.
Genau, also das gilt auch für mitten in der Nacht aufwachen. Das gilt sogar insbesondere für mitten in der Nacht aufwachen, weil die Traumerinnerung da meistens sogar noch viel plastischer und viel frischer ist.
Ja, mitten in der Nacht aufwachen hilft auch. Also die meisten oder eigentlich jeder, würde ich mal sagen, jeder gesunde Mensch wacht sowieso mehrmals pro Nacht auf. Nicht so vollständig, so dass man sich daran erinnern kann, aber vollständig genug, dass man es Aufwachen oder Mikroerwachen nennen kann. Und man kann sich recht leicht darauf konditionieren, in diesen Momenten, die üblicherweise während bzw. nach einer REM-Schlafphase stattfinden, dann auch ja bewusster zu werden, richtig aufzuwachen, sage ich mal, so weit aufzuwachen, dass man in der Lage ist, einen Traum aufzuschreiben vielleicht auch oder zumindest nochmal im Kopf durchzugehen. Also man kann auch einen Wecker öfter stellen pro Nacht, wenn man, ja, wenn das eigene Leben das zulässt und einen das nicht zu sehr fertig macht dann am Morgen. Aber es ist hilfreicher, wenn man das ohne Wecker schafft, weil das dann üblicherweise auch genau die Momente sind, an denen man eine sehr gute Traumerinnerung hat oder das Potenzial besonders da ist. Und dann, wenn man sich dann im richtigen Moment klar macht, das, was ich gerade erlebt habe, war ein Traum, ich bin jetzt wach, dann will ich mich mal besser daran erinnern, wie das angefangen hat und so weiter, dann kann man seine Traumerinnerung da sehr gut steigern.
Genau, zum Wecker kann man auch sagen, dass Wecker und Licht und schnelles Aufwachen und Hochschrecken die Traumerinnerungskiller sind. Also sorgt am besten dafür, dass ihr keinen Wecker habt, wenn ihr es schafft. Wenn ihr zu spät zur Arbeit oder zur Schule oder zum Studium kommt, ist es halt scheiße, deswegen macht lieber einen Wecker. Aber wenn ihr einen Weckton habt, dann könnt ihr vielleicht auch einen nehmen, der langsam und leise beginnt. Schlafmaske hilft auch, genauso wie ein komplett abgedunkelter Raum. Ein schallisoliertes Gebäude, was auch immer, also nicht direkt an der Hauptstraße wohnen. Falls doch, könnte man über Ohrstöpsel nachdenken, die sowieso auch die Schlafqualität unglaublich steigern, wie auch eine Schlafmaske. Und das ist eine super Sache, wenn ihr aufwacht. Bleibt sofort genauso liegen, wie ihr gerade liegt und behaltet die Augen zu. Und wie ich eben schon sagte, der erste Gedanke muss an die Träume gehen. Versucht den Traum vielleicht sogar rückwärts, was einige Leute als leichter beschreiben. Einfach, was ist als letztes passiert, was ist davor passiert, was kam davor. Versucht ihn Stück für Stück zu rekonstruieren. Vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, denn nach dem ersten Mal kann schon wieder verloren gegangen sein. Und dann bewegt ihr euch erst. Denn sobald ihr euch bewegt, ist schon wieder ein bisschen was von der Traumerinnerung weg. Und dann kommt natürlich das Leichteste an der Traumerinnerungssteigerung, ihr schreibt den Traum auf. Ein ganz einfaches Traumtagebuch, das ist nicht kompliziert. Das Format ist auch egal, ob das nun ein Schmierzettel ist oder ein schönes Buch, ob das eine Audiodatei ist, die ihr sprecht, ob das Notizen sind, ob das Zeichnungen sind, ihr könnt alles machen. Das Beste ist, würde ich sagen, ist aufzusprechen, auf dem Band und danach abzutippen oder aufzuschreiben. Ein schönes Buch, aber selbst kleine Notizen helfen euch schon.
Noch ein Hinweis zum schallisolierten Raum. oder Schlafzimmer, falls ihr nicht alleine in dem Bett schlaft, dann sprecht das zuerst mit dem anderen Menschen ab, sonst könnte das dazu führen, dass es Streit gibt, wie man in The Good Night gesehen hat. Ein Film, den ich gerade mal empfehlen möchte.
Okay.
Ja, ist ein Klarträumer, der ein bisschen heftig einsteigt und sein Schlafzimmer quasi mit Schaumstoffdingern tapeziert und so weiter, um besser schlafen zu können. Aber das nur nebenbei, damit wir nochmal einen Film erwähnt haben. Ja, Traumtagebuch ist auf jeden Fall die verbreitetste und ich würde sagen simpelste, im Endeffekt auch beste Variante. Nicht nur anfänglich, sondern vor allem über längere Zeit die Traumerinnerung zu steigern und aufrechtzuerhalten. Es ist sehr schwierig oder kann sehr schwierig sein, immer die Motivation aufzubringen, vor allem wenn man nachts aufwacht und eigentlich echt noch pennen muss, dann sich wach genug zu machen, das ja irgendwie aufzuzeichnen. Aber es hilft halt auch gewaltig. Ich finde es aber auch okay, wenn man was weiß ich, gerade etwas Stress hat im Leben und das einfach nicht drin ist, die Energie dafür aufzubringen, jeden Tag, jeden Morgen und vielleicht noch mehrmals in der Nacht am besten, das zu tun, dann kann man es auch mal lassen und später wieder aufgreifen. Ja, wie schon erwähnt wurde, kann das dazu führen, dass allein das Wiederaufgreifen vom Traumtagebuch auch schon wieder zu Klarträumen führt. Das haben schon viele erlebt, nicht nur du. Genau.
Ja.
Ja, was ist noch am besten? Handschriftlich ist Tippen genauso gut. Was spricht gegen Audiorekorder? Also ich würde sagen, jedem, wie es am besten liegt. Handschriftlich hat gegenüber dem Abtippen den Vorteil, dass es vermutlich, wahrscheinlich dabei hilft, dass sich besser daran zu erinnern und weil man sich beim handschriftlichen Aufschreiben automatisch mehr Gedanken macht als beim Tippen. Dazu gibt es Forschung. Ich weiß nicht genau, wieso das so ist, aber scheint so zu sein. Und ich interpretiere das mal so, dass es auch für das Aufschreiben von Träumen gilt. Obwohl das speziell meines Wissens nicht untersucht wurde. Aber ja, das Aufschreiben ist besonders wichtig, wenn man es halt nur in Audiorekorder spricht. Dann hat man es aufgezeichnet, aber sich nicht damit beschäftigt. Also ganz anders, als wenn man das wirklich aufschreiben würde. Deswegen würde ich sagen, wenn man es aufzeichnet, dann nicht nur von der Software transkribieren lassen, was sowieso oft schief gehen kann, wenn man so richtig müde irgendwas dahin blabbert, sondern das dann nochmal abtippen oder aufschreiben. Und dann fallen einem vielleicht sogar noch Sachen ein und auf und das ist schon sehr hilfreich, wenn man sich nochmal ein bisschen damit auseinandersetzt. Je nachdem, was man von seinen Träumen erwartet, da rein interpretieren möchte oder an Bedeutungen sucht oder nicht, kann man das dann eben auch bei dem Abtippen von der Audioaufzeichnung nochmal durchgehen. Oder wenn man es nur nachts oder morgens schnell aufgeschrieben, abgetippt oder handschriftlich aufgeschrieben hat, würde ich sagen, macht es auch Sinn, das später nochmal am Tag nochmal durchzulesen, wenn man die Zeit hat und sich seine Gedanken dazu zu machen, das stärkt es dann auch nochmal. Und auch da kann es wieder sein, dass einem noch zusätzlich was einfällt, vielleicht sogar noch ein ganzer Traum. Mir ist sogar schon mal eingefallen, dass ich noch einen Klartraum hatte, den ich vergessen habe aufzuschreiben, als ich später am Tag nochmal mein Traumtagebuch aufgemacht habe. Kann auch vorkommen. Ja. Und natürlich sind der Kreativität da keine Grenzen gesetzt, wie Moritz schon gesagt hat. Zeichnen, Abkürzungen, irgendwelche Codes, die einem das Aufschreiben verschnellern. Und gerade wenn man es digital macht, kann man da viel kategorisieren, Tags einführen und Vorlagen für bestimmte Statistiken oder was auch immer man da machen möchte, liefern.
Ja, es gibt sehr gute Software, die extra dafür gedacht ist. Da gibt es dann unterschiedliche Kategorien, es gibt Bewertungsmethoden, es gibt Klarträume, es gibt Trübträume, die man voneinander trennen kann. Auch mit Tags arbeiten, das ist alles klasse und das funktioniert echt gut.
Ich weiß nicht, sehr gut hätte ich jetzt nicht gesagt. Es gibt einige Software und mittlerweile auch viele Apps, mehr Apps als sonstige Software mittlerweile, ganz sicher. Also Smartphone-Apps oder so. Ich habe nicht alle aus. Ich habe mal alle ausprobiert, aber es kommen dauernd neue raus. Und es war nichts dabei, was ich für sehr gut halte, weil ich vielleicht einfach, weil es nicht meinen persönlichen Bedürfnissen entspricht. Ich werde da lieber irgendwann mal meine eigene webbasierte Variante schreiben. Das ist mein Plan da, weil irgendwie keine von den Apps und keine von den Software hat wirklich alles an Funktionen, das ich mir wünschen würde. Weil wenn ich das ernsthaft digital machen würde, also so in der Software, das alles ordentlich verwaltet, nicht einfach nur in einem Textdokument oder in Notizblocks, dann will ich das auch so, dass ich später damit beliebige Statistiken, Graphen daraus ziehen kann und möglichst keine Metadaten weglassen. Und da bieten die Apps doch relativ wenig. Also manche haben sogar noch Freifelder, wo man nicht nur einfach allgemein Tags eintragen kann, sondern selbst sagen kann, das eine Freifeld benutze ich jetzt noch für, keine Ahnung, alle Gefühle, die im Traum vorkamen oder Personen, wiederkehrende Personen oder was weiß ich, oder alle Personen, um dann zu schauen, welche wiederkehrend sind. Aber so richtig freie Felder anlegen kann man nirgends und somit hatte auch keiner der Macher der Apps alle Ideen, die ich so hatte, und somit sind gute dabei, es sind sehr viele schlechte dabei, aber es sind auch gute dabei, aber keine, die ich jetzt als wirklich sehr gut bezeichnen würde. Aber auf jeden Fall brauchbare Sachen, vorausgesetzt man ist willig, die Träume so auf dem Smartphone abzutippen. Das will wahrscheinlich auch nicht jeder.
Wie wär's mal mit einer Implementierung von einem Traumtagebuch auf der Website?
Auf unserer?
Ja.
Ich habe eigentlich an ein eigenständiges Projekt gedacht im Sinne von Software, die man sich selbst auf seinen Webserver packen kann, um sein eigenes Traumtagebuch zu machen. Oder wer das nicht kann oder will, können sich dann auch einen Account beim Original klicken. Aber es hätte dann halt zur Folge, dass die Träume bei jemand anders auf dem Server liegen. Und deswegen würde ich lieber das so programmieren, dass man es sich selbst auch installieren kann.
Aber der Vorteil wäre halt, dass wir Zugriff auf Metadaten hätten, und da müsste man natürlich dann in der Datenschutzerklärung sagen, hier, ich stimme damit zu, dass ich Metadaten und so. Okay. Gut. Das war's auch langsam, oder? Genau, also wenn ihr eins aus dieser Folge mitnehmt, merkt euch eure Träume, legt Wert auf eure Träume. Bevor wir diese Folge jetzt offiziell beenden, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Und zwar war das vorerst die letzte Folge vor einer Pause. Wir wissen noch nicht, wie lange wir diese Pause machen, aber wir haben halt derzeit in unserem echten Leben noch ein bisschen viel zu tun und um die Ohren, und deswegen würden wir jetzt gerne einfach mal eine unverbindliche Pause machen. Wir haben zwar schon öfter Pausen gemacht und die jeweils nicht angekündigt, aber das wollten wir dann einfach mal einführen. Ja, dann von meiner Seite aus danke fürs Zuhören, tschüss und bis zur nächsten Folge.